Ja, liebe Freunde des Salatschattens, wir haben noch eine halbe Stunde eingefügt aus einem, wie ich finde, sehr wichtigen aktuellen Anlass. Es läuft zurzeit gerade eine E-Petition beim Bundestag. Das gibt es seit ein paar Jahren. Früher musste man das schriftlich einreichen und dann beantragen, dass man im Bundestag vielleicht gehört wird, zumindest von entsprechenden Leuten eine Antwort bekommt. Das hat sich jetzt etabliert, es werden immer mehr Petitionen eingereicht, epetitionen.bundestag.de findet man das. Es werden immer mehr zu allen möglichen Themen, es ufert ein bisschen aus, aber zurzeit läuft gerade eine ganz wichtige, nämlich die für die Abschaffung der Sanktionen beim Empfang von ALG II, wenn das Jobcenter nicht möchte, dass man dieses und jenes tut. Und man macht das nicht, dann gibt es Strafen von dem Mindesteinkommen, das ja nun höchstrichterlich auch festgestellt wurde und korrigiert werden musste, transparent gemacht werden musste. Von diesem Mindesteinkommen kann man noch was wegnehmen. 10%, 30%, 100%. Was zum Beispiel viele Leute gar nicht wissen, dass das geht. Und gar nicht mal, wenn sie irgendwelche Strafsachen oder Betrug begehen oder ähnliches. Nein, wirklich durch wiederholtes Nichtschreiben von Bewerbungen. Wenn man das einfach auf mehrmalige Ermahnung nicht tut, kann man bis auf null Geld vom Amt reduziert werden. Was natürlich erstmal verheerend ist für denjenigen, der kriegt dann kein Geld mehr. Erstmal muss das dann einklagen. Es gibt auch keine aufschiebenden Wirkungen. Und ja, dagegen ist jetzt zum zweiten Mal eine Petition eingereicht worden und wir wollen versuchen, mit Frau Inge Hannemann zu reden, die ja in den Medien auch schon rumgereicht wurde, weil sie im Jobcenter in Hamburg gearbeitet hat, ihre Erfahrungen dort öffentlich gemacht hat und kritisch natürlich. Und wir werden versuchen, sie ans Telefon zu bekommen. Bis dahin spielen wir noch eine kleine Musik und schauen mal, ob wir die Kabellage hier zurecht gestöpselt bekommen und die Verbindung zu Inge Hannemann. Wir fangen an mit den Guano Apes Break the Line. Ja, wir haben Frau Inge Hannemann am Apparat. Guten Tag, Frau Hannemann. Hallo?
Hallo, guten Abend. Guten Abend aus Hamburg.
Ja, ich hatte im Internet durch Zufall, muss ich ehrlich gesagt gestehen, gesehen, dass eine neue Auflage der Petition gegen die Sanktionen beim ALG-II-Empfang aufgelegt wurde. Die letzte, glaube ich, 2009. Und die läuft jetzt noch bis zum 20. Dezember, oder?
Ja, bis zum 18. Dezember.
Bis zum
18.59 Uhr.
Genau. Wie viele Stimmen sind denn jetzt schon eingegangen? Oder wie nennt man die Einträge dort? Ich glaube, Zeichnungen.
Genau,
ne?
Also wir nennen sie Online-Stimmen und aktuell sehe ich jetzt hier 35.815.
Das Quorum liegt bei 50.000, oder?
Ja, innerhalb von 4 Wochen.
4 Wochen 50.000. Wenn man dieses Quorum erreicht hat, was kann man dann vom Bundestag erwarten? Was wird denn passieren dort?
Also genau, dann wird sie auf jeden Fall im Petitionsausschuss besprochen. Es kann auch sein, dass ich eingeladen werde, um sozusagen meine Petition, mein Anliegen in Anführungszeichen zu verteidigen, nochmals genau zu begründen. Denn mein Ziel ist es, dass es natürlich auch im Bundestag öffentlich sozusagen skandalisiert wird.
Okay, aber dafür gibt es dann keinen Anspruch, der da geregelt ist, wenn man dieses Quorum von 50.000 geschafft hat?
Genau, der Anspruch besteht darin, dass es halt dann besprochen werden muss, im Ausschuss definitiv, aber es besteht kein Anspruch darauf, dass ich jetzt angehört werde. Ja, aber die Chance ist durchaus groß, dass ich eingeladen werde, wenn wir die 50.000 erreichen. Aber ich denke, wir werden sie erreichen, das sieht sehr gut aus.
Ja, es gab ja schon mal einen Versuch einer ähnlichen Petition 2009, der ist ja ganz kläglich gescheitert bei 6.700 noch was, glaube ich, Stimmen. Das ist ja schon sehr erfreulich, dass es jetzt schon so viele sind, über 30.000. Haben Sie was mit der Petition zu tun, die damals schon eingereicht wurde oder waren das ganz andere Leute?
Nee, das waren ganz andere Leute. Ich meine, das war ja Ralf Böß, der das damals gemacht hat. So, und die wurde ja dann jetzt dieses Jahr abgelehnt, leider.
Dieses Jahr erst,
genau, also ja? Also da haben die sich 4 Jahre fast Zeit gelassen, ja.
Mhm. Also wenn das Quorum erreicht ist, gehen dann erstmal die Verfahrensmühlen los. Und es ist noch überhaupt nicht klar, wann dann sich überhaupt jemand des Themas annimmt. Richtig, oder?
Ja, leider. Also genau, die müssen ja auch jede Unterschrift prüfen, ob es die gibt sozusagen oder ob Doppelungen vorliegen. Auch anhand der Listen, die wir ja bundesweit ausliegen haben, die wir vor dem Jobcenter sammeln, vor anderen Orten sammeln. Und da dürfen natürlich keine Doppelungen sein, klar, und die werden dann auch sortiert.
Okay, also ist das dann wahrscheinlich insgesamt doch eher eine symbolische Aktion, um überhaupt auf das Problem aufmerksam zu machen? Das wird ja jetzt auch aktuell, wenn die neue Regierung, die Koalitionsregierung, das Koalitionspapier ist ja nun öffentlich, man kann ja nachlesen, was da jetzt vorgesehen ist, das sind ja ganz erschreckende Dinge. Sie selbst sind ja in die Medien, in den Medien auch besprochen worden, weil Sie aus einem Jobcenter in Hamburg über die Praxis dort berichtet hatten, öffentlich, was man ja dann sicherlich nicht darf als Angestellter. Ist man eigentlich Beamter oder nur Angestellter?
Also ich bin nur Angestellte, ne? Wir haben auch natürlich Beamten, aber ich denke, wir haben mehr Angestellte als verbeamtete Mitarbeiter.
Also hätten Sie da vielleicht auch mehr Möglichkeiten, öffentlich zu sprechen, oder ist man da zur Geheimhaltung verpflichtet, dass man das nicht darüber gar nicht reden darf?
Also ich sag mal so, zur Geheimhaltung habe ich jetzt so nichts direkt in meinem Arbeitsvertrag. Die Mitarbeiter in der Bundesagentur für Arbeit, ja, die mussten sowas unterschreiben. Aber ich sehe es anders, ne? Wenn irgendwo die Menschenwürde, die Menschenrechte verletzt werden und auch verletzt werden könnten, dann empfinde ich das höherwertiger, also viel wichtiger, darauf hinzuweisen, als irgendwelche Schweigepflichtanbindungen. Ja, weil hier geht es um Menschen und nicht um meinen Arbeitgeber. Und mir sind die Menschen wichtiger als jetzt der Arbeitgeber.
Damit stehen Sie sicherlich relativ alleine da unter den Mitarbeitern der verschiedensten Behörden, ja nicht nur des Jobcenters, weil man will ja auch den Arbeitsplatz selbst behalten. Man ist ja selber auch ausgeliefert der Lohnarbeit, der man sich unterwerfen muss. Haben Sie da gar keine Angst?
Nee, habe ich keine Angst, weil ich wirklich sage, das, was da geschieht zum Teil, ist ja nicht zum Glück bei jedem Sachbearbeiter so die Willkür, die Schikane. Aber was ich gesehen habe, das reicht für mich, um im Grunde genommen wirklich ja aufzustehen, aufgestanden zu sein, weil hier geht es auch wirklich, was sind die Maßstäbe, ja? Also gerade mal aus der Ethik gedacht, ne? Was liegt höher? Und da liegt für mich die Ethik weitaus höher als jetzt mein eigener Arbeitsplatz. Dass ich die natürlich riskiere, war mir von vornherein klar. Aber ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich untergehe. Also überhaupt nicht.
Okay, also ich hätte die vielleicht schon, diese Angst. Diese neue Petition, Sie sind der, wie heißt das in der Fachsprache, Petent?
Genau.
Machen da auch noch andere Leute mit? Also ist da eine Gruppierung, eine Organisation oder Stopp Hartz IV Bündnis oder sowas noch mit dabei? Oder machen Sie es ganz alleine?
Nee, also ich habe sie alleine eingereicht, nicht als Verband oder Verein, aber es helfen unwahrscheinlich viele Leute mit. Also ich habe, muss ich ehrlich gestehen, gar keinen Überblick mehr, so viele sind das. Und was ich sehr positiv empfinde, es hat sich eine unwahrscheinliche Solidarität untereinander entwickelt. Das heißt, die Leute helfen sich gegenseitig, sie motivieren, sie ziehen sich mit gegenseitig, sie bauen sich auf, sie bilden Gruppen. Und das ist unwahrscheinlich fantastisch. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und Unterstützung tun erwerbslosen Initiativen, Parteien unterstützen, also die Linke natürlich, die Piraten, sogar Gewerkschaften, also IG Metall ist ganz aktiv, Verbände, ja, und muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ja, ganz mutig und ganz, ganz toll.
Also die Formulierung Hut ab, die gebührt natürlich jetzt Ihnen vor allem, weil ich hatte die Aktionen der Hartz-IV-Proteste seit Herr Schröder das eingeführt hatte, gab es auch viele Demonstrationen. Die ganzen Aktivitäten haben sich auch viele Gruppen gebildet, sind dann noch ein bisschen eingeschlafen, haben sich auf so einen Kerne von Aktivisten beschränkt und niemand wusste mehr, wie man öffentlich noch Aufsehen erregen konnte, andere Leute, neue Leute gewinnen kann. Das Thema ist dann wirklich irgendwo versickert, fand ich. Also Ihre Aktion war wirklich der also der Komet, der jetzt wieder vom Himmel fiel quasi. Also dafür nochmal meinen allergrößten Dank, dass Sie das gewagt haben.
Danke, nur es geht gar nicht alleine. Ne? Also ich sag mal, ich bin auch so stark, weil ich so viele habe. Es gibt in dem Bereich so einen Spruch, gerade wenn man auch von Whistleblowing jetzt spricht, von Missstände aufzeigen, alleine machen sie dich ein, ja, sozusagen. Das ist ein uralter Spruch und das stimmt, ja. Und ich kann eigentlich auch nur bestehen, weil ich die ganzen Unterstützer habe, ja, die Verbände, die Einzelaktivisten, auch ganz stark die Montagsdemonstranten, die ja seit 9 Jahren Montag für Montag dastehen, ja, und auch die Petition jetzt sehr stark unterstützen und Unterschriften sammeln. Und also von dem her sage ich eher, der Dank gehört den Menschen, ne? Weil ohne die wäre ich schon längst untergegangen.
Mhm. Gab es denn einen konkreten Anlass von der Wahl des Zeitpunktes dieser neuen Petition?
Ja, natürlich, da war durchaus kalkuliert mit der neuen Legislaturperiode, die ja am 23. Oktober begann. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sie ja auch ganz schnell eingereicht, damit sie irgendwie auch angenommen wird, da, und damit auch nicht zu viele Konkurrenten kommen, sozusagen, hört sich jetzt irgendwie nach dem Ranking an. Aber hätte ich sie vor der neuen Regierung, auch wenn wir sie noch nicht wirklich haben, eingereicht, wäre sie aufgrund dessen vermutlich abgelehnt worden. Und deswegen hatte das zu diesem Zeitpunkt gar keinen Sinn.
Mir begegnen immer wieder Leute, die immer noch nicht wissen, dass es 100% Sanktionen gibt, wo man dann gar nichts mehr kriegt. Vielleicht eine Frage vorher, ist es denn eigentlich möglich, wenn man 100% sanktioniert wird, da kriegt man ja auch dann keine Krankenversicherung mehr, kann man denn dann zum Grundsicherungsamt gehen und von denen was kriegen?
Nein, also zum Grundsicherungsamt kann man dann leider nicht gehen, das wird ja von vornherein ausgeschlossen, weil die Jobcenter ja sagen, ja, wer sanktioniert wird, ist selbst schuld. Ne? Die Schuld wird ja immer den Erwerbslosen zugewiesen. Obwohl die vielen gewonnenen Klagen vor dem Sozialgericht, das ist ja jede dritte, vierte Klage aufgrund Sanktionen, die gewonnen wird, eigentlich genau das Gegenteil besagen, ja, dass wir die Fehler im Jobcenter machen. Ich sag mal, Bild, was wir innerhalb dieser Jobcenter dann auf die Erwerbslosen projizieren mit den Sanktionen. Ja, und Sanktionen können zur Obdachlosigkeit führen, wenn die Miete nicht bezahlt wird, im Jugendbereich bereits beim zweiten Fehltritt, außer Termine, die werden mit 10% sanktioniert. Und klar können wir dann Lebensmittelgutscheine anbieten, wenn ein Kind im Haushalt ist, müssen wir das sogar, aber eben wir können, ne, auf Antrag. Und das ist das, wo ich sage, das geht nicht. Also es ist auch demütigend, einen Lebensmittelgutschein einzukaufen.
Lebensmittelgutscheine, so hatte ich gelesen, gibt es auch nicht in allen Bundesländern, dass das quasi so eine Regelung dort gibt, dass wenn man 100% sanktioniert ist, wenigstens Essen kriegt. Sehe ich das falsch, oder?
Genau, das ist ganz eigenartig. Also an sich sollte das so sein, dass ab 40% Sanktionen eben der Lebensmittelgutschein auf Antrag herausgegeben werden kann. Wenn ein Kind im Haushalt ist, muss es sogar sein. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass zum Teil sogar innerhalb einer Stadt, einer Region die Jobcenter untereinander unterschiedlich dann auch entscheiden. Ja, das bedeutet, wir haben gar nicht in den Jobcentern tatsächlich eine einheitliche Regelung. Und das ist das, was ich ganz stark kritisiere. Es ist immer der Laune, vom Wollen des Sachbearbeiters abhängig. Und das geht natürlich nicht. Ne? Das verunsichert ja alle.
Also unabhängig davon, wie die Regelungen nun sind, es gibt zumindest keinen gesetzlichen Anspruch auf Überleben. Also weil 100% würde ja heißen, und 100% Sanktionen sind ja in den letzten Jahren mit steigender Zahl verhängt worden. 2012 waren es knapp 11.000 im ganzen Bundesgebiet. Das finde ich schon eine beachtliche Zahl. Das sind also nicht nur irgendwie 5, 6 totale Querschläger, die dort sich krimineller Machenschaften bedient hatten, Sozialbetrug und weiß was ich. Der Herr Ralf Böß hatte ja das auch mal praktiziert, nur einfach sich weigern, die Bewerbung zu schreiben, und hat sich ja dann quasi ausgeliefert dem Amt. Kennen Sie da ähnliche Fälle aus Ihrer Praxis?
Ja klar, die hatte ich ja auch. Also ich hatte auch mal einen jungen Mann übernommen von einer Kollegin, der war zu 100% sanktioniert, also keine Regelleistung, keine Mietkosten, wurde aufgrund dessen obdachlos. Und im Nachhinein haben wir dann festgestellt, dass außer ein Meldeversäumnis alle Sanktionen hätten gar nicht durchgeführt werden dürfen.
Ein einziges Meldeversäumnis. Das ist ja heftig.
Genau, und er wurde dann noch mehrmals sanktioniert und die waren aber alle rechtswidrig. Und ich habe das dann überprüft und habe es dann auch geschafft, dass die zurückgenommen worden sind. Es wurde dann gegengeprüft, meine Begründung. Und schlussendlich haben wir ihn dann zum Glück wieder untergebracht. Ja. Und inzwischen muss man sagen, hat er sich gefangen und macht eine Ausbildung. Ne? Aber das hat ihn natürlich unwahrscheinlich aus der Bahn geworfen. Ja, und ich glaube, das ist egal, ob ich da jugendlich bin oder ob ich erwachsen bin. Ja, wenn ich hier die E-Mails lese, was ich bekomme, und die Menschen, auch ganze Familie mit Kindern, ja, droht die Obdachlosigkeit, bin ich total hilflos und denke, was kann ich tun? Wie kann ich die Menschen retten? Aber ich kann nicht alle Menschen retten, leider. Ja, und das ist für mich Schikane und Willkür. Ja, also sehr reichen Land, wo wir leben, ne?
Eine Schikane und Willkür entsteht ja dann, also es gab ja da so Fälle, die beschrieben wurden im Netz auch aus einer Stadt namens Witzenhausen mit diesem passenden Namen, wo eine Mitarbeiterin also wie eine Furie auf die Antragsteller losgegangen ist, aber das ist halt automatisch in dem System drin. Also man kann da die Willkür gar nicht beschränken, wenn es keinen Rechtsanspruch gibt. Sie sagten im Vorgespräch, dass vor allem Jugendliche betroffen werden. Nun hatte ich im ersten Moment gedacht, na, Jugendliche wohnen ja zu Hause. Das ist aber gar nicht so in der Regel, oder? Zumindest die Jugendliche, die dann sich beim Jobcenter melden.
Genau, also ich hatte sehr viele Jugendliche, die allein wohnten oder auch in Wohngemeinschaft lebten, das heißt unabhängig von ihren Eltern aus irgendwelchen Gründen. Die waren dann zwischen 16 und eben 18 oder 19, 20, wurden auch zum Teil vom Jugendamt betreut. Und die betrifft das natürlich dann knallhart, ne? Die können wir durchsanktionieren. Und in der Regel ist es so, wenn sie in der Familie leben, dass dann, wenn die Miete gekürzt wird, dass auf die Familienmitglieder verteilt wird, die Miete, dass das wenigstens nicht leidet. Ja, aber trotzdem wird die Regel heißen, das Geld zum Leben wird dann auf Null gesetzt. Und das merkt natürlich eine Familie auch, das ist klar.
Es ist ja sowieso eine Merkwürdigkeit, also nach Einführung der Hartz-IV-Reform ist ja die Regelung geändert worden und dass Menschen, also volljährige, erwachsene Bürger, unter 25, für die wurde ja dann nochmal eine extra Regelung eingeführt, was ich eigentlich total, dem Dasein eines Staatsbürgers völlig widersprechend ansehe. Dass man Menschen einfach einteilt, also gar nicht mal in Jugendliche und Volljährige, sondern nochmal mit 25 nochmal eine Linie zieht. Die kriegen nichts, wenn sie, also die müssen halt zu Hause wohnen, die kriegen kein Wohngeld, so war ja mal die Regelung.
Genau, das ist korrekt und das ist das, wo ich auch sage, wie kann das sein, dass der Staat entscheidet, wann ein junger Mensch ausziehen darf? Ja, und ich finde, jemand, der bis 24, 25 zu Hause leben muss, das ist ja Zwang. Das finde ich also diskriminierend, ja. Also einmal für den jungen Menschen, der vielleicht wirklich irgendwie sein Leben organisieren will, aber auch für die Eltern. Ja, ich meine, die Eltern sagen auch irgendwann mal, es reicht jetzt mit Hotelmama. Ja, so. Und die jungen Menschen haben ja nur dann eine Chance auszuziehen, wenn sie zum Beispiel einen Ausbildungsplatz finden, außerhalb der Familie, ja, auch außerhalb der Stadt zum Beispiel. Dann können sie frei entscheiden, aber bis dahin überhaupt nicht.
Okay, bin ich jetzt ein bisschen abgeschwiffen? Ich schaue gerade auf die Uhr. Wir müssen der nächsten Sendung Platz machen. Ich kann nur alle Menschen auffordern, die noch halbwegs ein bisschen Herz in der Brust haben, ihren Namen preiszugeben. Ich weiß nicht, was der Bundestag damit machen wird mit den Namen. Ich hoffe, sie gehen damit sorgsam um. Man muss sich aber dort komplett eintragen mit Namen und Adresse. Da kommt man nicht drum rum. Ich bedanke mich nochmal bei Frau Inge Hannemann und wünsche Ihnen weiter viel Kraft, dass Sie das noch durchstehen. Und als Stern am Himmel für alle, die kämpfen wollen, die sich organisieren wollen dagegen. Denn yes, es wird nicht einfacher in der Krise. Man wird natürlich alle Finanzen, die aufzutreiben sind, auf die Schwächsten wieder abwälzen. Und ja, ich wünsche Ihnen ja den Umständen entsprechend einen schönen Tag und weiterhin viel Mut. Auf Wiederhören.
Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch. Übrigens haben wir in der Zeit jetzt 32 Stimmen dazu bekommen bei der Petition.